Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Heute leider ohne Alf, aber mit Ossi Ostendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Ja, du hast es schon gesagt, Alf ist nicht dabei, auch Willy Tanner nicht, Trevor Ogmonek und wie sie alle heißen, leider nicht dabei. Dafür alte Bekannte, Uli Hoeneß, Jogi Löw nach seinem unglaublichen Ritt gegen Nordmazedonien, historische Niederlage, die wir natürlich in epischer Breite behandeln werden und natürlich den Kracher des Wochenendes, RB Leipzig gegen Bayern München mit Wolf Fuß bei Sky am Mikrofon und dementsprechend nicht nur schon im Tunnel, sondern eigentlich schon auf der Fahrt nach Leipzig.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen. Servus. Und ich weiß nicht, wie es auf Nordmazedonisch heißt. Es tut mir schrecklich leid.
Nordwestmazedonisch habe ich gelernt.
Nordwestmazedonisch. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit. Und wir begrüßen wie immer Wolf Fuß.
Hallo. Na, Ossi?
Na?
Warst du im Stadion?
ich war im Stadion gewesen.
Ja.
In Duisburg. Mhm. Ja, ich war da und bin eigentlich seitdem auch wach. Kann man sagen,
ist
weil
so.
es haben sich ja durchaus ein paar, also im Journalismus sagt man, wir haben eine Lage.
Ja, wir haben eine Lage, ganz genau. Ja, du normalerweise fährst du zu diesem Spiel und sagst, komm, 3-0, wer macht's? Schick heute ruhig mal den Praktikanten hin. Es ist heute Abend, der heutige Abend gehört der Familie. Dann diese Szene. 1-2 und auf einmal gibt's eine Lage.
Auf einmal hast du eine Lage. Und es ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir zu zweit im Stadion sind, ist es oft so, dass, also dann teilen wir uns logischerweise auf. Einer macht den Spielbericht,
Du bist in der Loge und der Kollege schreibt auf.
Genau. So, du musst nicht immer von dir auf andere schließen. es ist tatsächlich so, wir teilen uns dann logischerweise auf. Einer macht Noten, einer einen Spieltext. Das kann mal variieren. Gestern war ich jetzt in Corona-Zeiten, ist das ja mit den Akkreditierungen immer ein bisschen reglementierter, sage ich mal. Ja. Und sowieso gucken wir auch, dass wir es so gering wie möglich halten, die Besetzung. Sprich, ich war alleine im Stadion und der Kollege Patrick Strasser hatte angeboten, die Noten vom Fernseher zu machen, was wir dann in solchen Situationen dann auch schon mal, wo wir darauf zurückgreifen. Und ich habe dankend abgelehnt, weil ich natürlich gesagt habe, das Spiel ist ja eh in der zur Halbzeit gelaufen, ne? Kann ich easy peasy nebenbei die Noten machen.
Ja.
Zeitsprung, Cut, turns out, es kam anders.
Ja.
Und dementsprechend bin ich dann hinten dann ganz schön ins Schwimmen geraten, beziehungsweise hab ein bisschen schwitzen müssen, weil wenn du dann Noten machen musst mit Einwechslung und das Spiel steht auf der Kippe,
ja,
ne, dann fiel das 1-1, dann fällt das 2-1, muss ich dir alles nicht erzählen.
Ja.
Kommst du natürlich im schon mal
hätte ich Schlinger. Hätte ich dir aber raus. Vorher sagen können.
Hätte ich dich mal gerufen.
Ja, absolut. Da müsst ihr so flexibel sein und du musst wissen, gegen Nordmazedonien musst du das journalistische Blauhelm-Kommando schicken. Da musst
ich habe gesagt, Menschen, das war der erwartet schwere Gegner.
Ja, das wirklich. Also ich meine Goran Pandev. Das ist ein reiner Weltstar. Goran Pandev. Du lachst. Ich habe mein Hauptberührungspunkt mit Goran Pandev war 2011. Bayern scheidet aus gegen Inter Mailand. Das war Goran Pandev.
2011
in der Champions League.
War Finale, oder?
Nein, war nicht Finale. War Achtelfinale.
Wann war dein Finale? Das war 10. Mal bei einem Achtelfinale.
Das war 10.
Ja, hast recht.
Das war 10, ja.
10 war in Madrid, richtig?
Richtig.
Finale, genau. 2-0 verloren und dann ein Jahr später gegen Inter im Achtel. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht, warum stimmt, Goran Pandev zugeschlagen tatsächlich.
Goran Pandev, die Bayern, ich meine sogar letztmals im Achtelfinale, stimmt nicht, aber im Achtelfinale des Raumes verwiesen. Das letzte Mal trotz Hinspielsieg im Auswärtsspiel.
Ja, siehst du mal. Also Goran Pandev, Legende, genau. Also nordmazedonische
und da
Legende
war, und sowieso. Der war zu dem Zeitpunkt war er schon 42 Jahre alt und ich habe gedacht, dass der immer noch aktiv ist. Das habe ich mir gedacht. Und
hast du 2011 gedacht?
Ja, nein, ja. Das habe ich jetzt gedacht. Also der war 2011 schon 42 Jahre alt und sehe auf dem Spielberichtsbogen, Mensch, Goran Pandev, dass der immer noch aktiv ist. So.
Ja, und ganz gut unterwegs noch. Also jetzt mal bei allem Hohn und Spott und natürlich auch bei einer gewissen Häme, die man dann einfach auch, das wissen hier andere Schalker oder Hamburger oder so, wissen, wie das ist.
Kölner,
da muss natürlich auch der DFB und die Nationalspieler drüber stehen. Aber nichtsdestotrotz, Nordmazedonien wirklich haben es super gemacht. Also genau das, was du halt machen musst gegen Deutschland im aktuellen Zustand, sage ich mal. Die haben dreckig gespielt, die haben ultra defensiv gespielt und haben die Konter eiskalt gesetzt. Mhm. Also es war ja nicht mal, wenn man jetzt über die ganzen 90 Minuten guckt, war es nicht mal so, dass ich sage, das war jetzt ein gestohlener Sieg oder komplett unverdient.
Ja.
Also die hätten noch einen Elfmeter kriegen müssen, ne, der ganz klar einer war. Also muss ich sagen, klar, du kannst es sagen, wenn Timo Werner das 2-1 macht vor dem leeren Tor aus 5 Metern, dann passiert da wahrscheinlich nichts mehr.
Ja.
Aber ich finde jetzt nicht, dass die Nordmazedonier sich schämen müssen für die 3 Punkte, die sie da mitgenommen haben.
Nee, das sowieso nicht. Das ist ein großer Tag. Und ich sage das ohne jedweden Anflug von Sarkasmus oder Ironie. Das ist ein großer Tag, wenn eine Nation wie Nordmazedonien einen Gegner wie die deutsche Fußballnationalmannschaft schlägt, dann ist das ein großer Tag.
Das hast du schon gemerkt. Ich saß noch quasi während der Pressekonferenz, die dann ja aktuell auch nur digital läuft. Das heißt, du sitzt oben auf der Tribüne im Stadion, ein bisschen skurril, und 50 Meter weiter unten sitzt Yogi.
Ja.
Und draußen war Hubkonzert, Autokorso, hunderte Nordmazedonier, die sich versammelt haben vor dem Stadion. Und dann, als wirklich Goran Pandev rauskam,
ja,
aus der Kabine, es spielten sich Szenen ab.
Ein reiner Volksheld. Volksheld, absolut.
Absolut. Und das waren bewegende Bilder da tatsächlich. Also für die ist Feiertag jetzt, glaube ich, immer am 31. März, muss ich sagen.
Ja.
Und für Deutschland leider kein Aprilscherz, wenn wir darüber noch mal kurz reden wollen. Endlich mal wieder das Thema Jogi Löw. Also nur so ein paar Zahlen, die vielleicht noch mal verdeutlichen, wie historisch das ist. Also es war die dritte Pleite in der WM-Qualifikation des DFB seit 1934. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die anderen beiden zusammenkriegst.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Es war 1985 gegen Portugal. Da war Deutschland aber schon für die WM in Mexiko qualifiziert.
Ja.
Das heißt, würde ich sogar ausklammern in dem Fall.
Mhm.
Und es gab das 1-5 gegen England. Mhm. Da kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern.
Ja.
Mit Rudi.
Ja.
Rudi.
Ja.
Es folgte zweimal danach eine Vize-WM-Titel. Nein, das ist ja dann kein Titel. Eine Vize-Weltmeisterschaft.
Ja.
86 gegen Argentinien und 2002. Ist auch bekannt, wie das ausging. Olli Kahn lässt grüßen. Aktuell wird ja eher darüber gewitzelt, dass man sagt, der Protest, den die Nationalmannschaft da gemacht hat gegen Katar, den hätten sie jetzt auf dem Platz fortgesetzt, sozusagen. Wie hast du denn jetzt mal, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie fandest du ganz im Ernst jetzt die Protestaktionen erstmal gegen Katar? Wurde ja auch viel drüber diskutiert.
Also gestern Nordmazedonien Spiel habe ich nicht gesehen. Also insofern, kann ich wenig zu sagen. Also da habe ich mich ausschließlich über das Ergebnis, das blanke Ergebnis ernährt, weil ich das fand ich tatsächlich verzichtbar. Im Nachhinein muss ich sagen, es war ein Fehler, weil es natürlich ein historischer Tag war für Nordmazedonien und auch für die deutsche Nationalmannschaft, weil es die dritte Niederlage war in einer Quali oder WM-Quali.
Ja.
Ich finde es grundsätzlich finde ich Protestaktionen gut, weil sie zeigen, dass es offensichtlich mündige Spieler gibt. Ich glaube, dass es reflektierende Spieler gibt. Spieler, die sich Gedanken machen über das, was in der Welt passiert. Und das finde ich erstmal ein total positives Zeichen. Ich glaube, es entzündete sich Kritik über der Tatsache, wie das Ganze ausgeschlachtet wurde, ne? Oder wie das,
genau,
das,
also es war
das,
ja,
drumherum.
Es ging ja dann bei dieser Human Rights Aktion, wo die Jungs sich das aufs T-Shirt gepinselt haben,
ja,
ist dann ja am Tag danach, es gab viel Applaus am Abend sozusagen,
ja,
oder am nächsten Morgen auch noch. Und dann hat der DFB über seine Social Media Kanäle ein Hochglanzvideo PR-mäßig ausgestrahlt, wo man sieht, wie die Spieler dabei gefilmt wurden, auch noch so ein paar Sprüche machen. Also es wirkte alles sehr, sehr inszeniert.
Ja.
Und war der Stein des Anstoßes, wo dann sich wieder viele aufgeregt haben und gesagt haben, so, das kommt dann halt am Ende auch nicht glaubwürdig rüber, wenn man das dann noch in so ein Video verpackt.
Ja, ich würde da eine ganz klare Trennlinie ziehen, weil bei all dem, was ich auch gehört habe in den Interviews, das schien mir alles sehr, sehr ehrlich und sehr aufrichtig und sehr reflektiert, war das eine Aktion, hinter der die Spieler standen. So, für das, was dann daraus gemacht wurde, also welche Art oder welche Form des Hochglanzvideos da produziert wurde, das ist eine andere Abteilung und das ist eine andere Ebene. Deshalb finde ich es grundsätzlich falsch, dass sich die Kritik gegen die Spieler richtet, weil ich das gut fand und auch außergewöhnlich und das nach wie vor auch finde, die Art und Weise, wie man das dann so weiterverbreitet hat und umgesetzt hat, das habe ich nicht verstanden.
Ich finde, ich war ja am vergangenen Sonntag im Doppelpass. Nehme ich an, hast du natürlich auch nicht gesehen.
Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, konnte ich nicht. Hatte ich Flötenunterricht. Habe ich immer Sonntagmorgen. Ich habe Sonntagmorgen immer Flötenunterricht. Das ist so schlecht.
Nein, da haben wir darüber auch diskutiert, in epischer Breite. Und es ging genau in die Richtung. Und ich habe fast tatsächlich das Gleiche gesagt wie du. Ich finde, dass man differenzieren muss, weil ich schon weiß auch von den Spielern, die beteiligt waren, denen kaufe ich das auch ab. Also ich sag mal, das waren eine Aktion, die ausging von Ilkay Gündoğan, von Manuel Neuer, von, jetzt muss ich überlegen, wer noch
Goretzka,
dabei war.
Goretzka bestimmt,
Goretzka, Kimmich. Ja, ganz ja, genau. Ja. Das heißt, das sind die Jungs, denen ich das auch echt abkaufe, die sich wirklich auch über den Tellerrand gucken. Und Toni Kroos hat sich ja im Nachhinein auch noch mal geäußert.
Genau.
Der war jetzt aber nicht dabei. Aber das sind die Leute, wo ich sage, okay, den kaufe ich es wirklich ab, den traue ich es auch zu. Und das sind auch die Infos, die ich hatte, dass die Initiatoren waren.
So. Ja.
Glaubwürdige Aktion, gut, dass sie was machen. Und auch da, nachhaltig oder nicht, ne? Natürlich glaube ich jetzt nicht, dass Leon Goretzka zu Hause bleiben wird demnächst, wenn Bayern nach Katar ins Trainingslager fliegt. Ich glaube auch nicht, dass Manuel Neuer sich bei der WM nicht ins Tor stellen wird.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass die Aktion deshalb schlecht ist. Mhm. Also es ist doch trotzdem gut, was zu machen. Und ich glaube, dass der Fußball und gerade die Jungs mit ihrer Reichweite und Aufmerksamkeit da schon einiges bewegen kann mit solchen Aktionen, die ja jetzt nicht nur bei Deutschland, sondern ja unter anderem auch bei den Norwegern und Holländern und denen gelaufen sind. Also das finde ich gut.
Ja.
Es ist dann halt wieder, sorry, typisch DFB,
genau,
dass sie es schaffen, so eine Aktion dann wieder selber in die Tonne
absolut,
zu treten.
Absolut, absolut.
Und das ist halt schade, ne?
Und da sind wir wieder bei ähnlichen Themen, die wir rund um die WM 2018 auch schon hatten, dass Marketingkampagnen gesponnen werden und man sich dadurch so ein bisschen entrückt wirkt.
Du meinst jetzt diese zusammen
ja, und
die Mannschaft
und also man versucht das alles auf einen vermeintlich griffigen Claim zu trimmen und das ja ist nicht meins, ehrlich gesagt, und das scheint ja im Moment mehrheitsfähig, dass da nicht viele applaudieren und sich der DFB ja wundert, warum applaudiert denn keiner, wir haben doch hier eine tolle Sache gemacht.
Genau.
Geht so, ne?
Ja. Geht so. Nö. Und ja, wenn dann natürlich noch das Sportliche ausbleibt, ne, und du dann noch diesen Zoff im Verband hast, der wöchentlich sich zuspitzt und so weiter, dann stehst du halt so da, wie du aktuell da stehst.
Also ich verstehe total, dass soziale Medien wichtig sind. Für Vereine gilt es genauso wie für Verbände. Nichtsdestotrotz, also warum, wenn es diese Aktion gibt, lass sie doch einfach für sich stehen. Ja. Das ist doch in Ordnung. Lass deine 2, 3 Köpfe, die das unter Umständen sogar initiiert haben, lass sie darüber sprechen. Fertig. Also ist doch gut. Dann mach irgendwann Respect-Trailer oder sonst irgendwas. Aber das war doch einfach. Das war doch, also es war überraschend. Ich glaube, es war vorher nicht bekannt, dass es kommt, ne?
Ja.
Es haben alle dicht gehalten und super. Haben wir mal ein Statement. Da gab es Erläuterungen im Nachgang. Das habe ich auch gesehen. Also toll. Und dann ja, kommt am nächsten Tag und du denkst dir, ja, okay. Also das war dann offensichtlich Teil einer Inszenierung, die dann vom Finale aus erzählt wurde. Und dann kam noch der entsprechende Film dazu, wie es dazu kommen konnte.
Ja. Ja, genau, und das kann ich dir auch verbrieft sagen, dass die Spieler das auch nicht so geil fanden.
Ja.
Das im Nachhinein natürlich aus ihrer... jetzt kannst du wieder sagen, sie haben sich auch nicht dagegen gewehrt. Andererseits, wenn man mal ein bisschen weiß, wie das hinter den Kulissen läuft, da läuft halt immer eine Kamera, wenn die irgendwas machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die sich jetzt da hinstellen und sagen einem von den Social-Media-Jungs, jetzt kommt mal mit, wir bemalen jetzt ein paar T-Shirts, sondern auch wenn die Tischtennis spielen oder ein Warm-up machen, rennt ja immer irgendwer mit der Kamera oder als Fotograf rum, weil diese Kanäle halt auch bespielt werden müssen. Das finde ich, das gehört heute halt auch nun mal dazu. Nur irgendwer muss ja dann auf den grünen Knopf gedruckt haben und gesagt haben, so raus damit, ne? Und wir machen das. Und da, sorry, lande ich halt wieder bei Oliver Bierhoff, der halt am Ende für Marketing halt auch mitverantwortlich ist. Und in so einem Fall finde ich dann da einfach vielleicht schlauer gesagt hätte, das machen wir jetzt mal nicht.
Ja.
So wäre jetzt im Nachhinein besser gewesen. So, dann gibt es 3 Tage später die nächste Aktion in Rumänien, wo sie die T-Shirts bzw. die Trikots umgedreht angezogen haben. Sowohl die Spieler auf dem Platz als auch die Ersatzspieler auf der Tribüne, wo du dann erstmal eine Gebrauchsanweisung dazu gekriegt hast, um zu verstehen, um was es geht. Auch da sage ich, Idee gut.
Erläutert das nochmal bitte.
Ja, also es ging drum, die Zahlen auf den Trikots sollten halt die Paragraphen in der Menschenrechtscharta, die es gibt, darstellen. Also es gibt 30, deshalb gestern auch nochmal 30 für euch oder so. Und die Nummern sollten dann sozusagen die Paragraphenartikel darstellen. Ich sage, okay, finde ich, ist ja sogar recht kreativ, aber ich finde, eine Kampagne oder ein Protest muss ja auf den Punkt sitzen und muss ja auch wirken. Und wenn du dazu erst eine Gebrauchsanweisung nötig hast, dann finde ich, ist es halt auch vergrützt, leider. Oder?
Ja,
ist ja so. Also wir saßen da und haben gesagt, was ist das jetzt? Warum haben die jetzt die Dings? Ja, dann musst du halt erst 7-mal telefonieren, dann musst du dich nochmal mit den Menschenrechtsparagraphen
auseinandersetzen. Was ja gut ist. Also das ist ja gut. Also wenn man sich damit mal auseinandersetzen muss und dann, das finde ich jetzt nicht so verwerflich, ehrlich gesagt. Also da sage ich, die Leute sollen drüber nachdenken und die Leute sollen sich damit beschäftigen und genau das hat die Aktion erreicht. Also das finde ich okay. Das finde ich gut.
Okay, also da machst du einen Haken hinter.
Ja, absolut, absolut. Ich sträube mich dann nur, manchmal muss das dann nicht alles über Social Media dann ausschlachten und dann möglichst noch Hochglanzprodukt. Mach es mal, sprich darüber im Nachgang, weil du logischerweise dazu gefragt wirst. Sag 3-4 Sätze dazu. Gut, Aktion steht für sich. Und dann ein Video, wo dann noch die Sponsoren auftauchen und dann gut, das wird dann noch 2 Millionen Mal geguckt und wird noch 15.000 Mal geliked. Wenn du einfach nur dieses Foto nimmst, das wird dann, weiß ich nicht, auch 400.000 Mal geliked und dann ist doch auch gut. Also der Effekt ist ja da. Also das brauchst du eigentlich gar nicht.
Ja.
Das,
ja. Ja.
Gut.
Nein. Vielleicht nochmal.
Naja.
Ja,
was soll man sagen?
Wir müssen natürlich so. Keine Folge, bis es soweit ist, werden wir ungenutzt lassen, um nicht einmal zumindest über die mögliche Nachfolge von Jogi Löw zu sprechen.
Ja.
Es ist viel diskutiert worden, jetzt natürlich nochmal auch im Nachgang. Ich würde es ausschließen, dass jetzt aufgrund der Niederlage gestern Abend da irgendwas sich am Fahrplan ändert. Also Jogi Löw wird auch bei der EM auf der Bank sitzen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Und wer danach auf der Bank sitzt, bleibt spannend. Also es wird Gespräche geben, Sondierungsgespräche wurden sie jetzt genannt mit den üblichen Verdächtigen, also Kunz, Sorg, Rangnick, so. Und was ich witzig fand, ist, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, vorgestern hat Joachim Löw nochmal sozusagen Fritz Keller und Bierhoff mit an die Hand gegeben, sie sollen sich doch mal in der Kabine und bei der Mannschaft umhören, was die eigentlich wollen würden, weil
Weil
Führungsspieler ja da auch ein wichtiges, so gutes Gespür dafür hätten, welchen Trainer sie eigentlich brauchen, welcher am besten passt und so weiter. Damit hat er natürlich einerseits den Ball zu Markus Sorg, glaube ich, rübergespielt, weil der in der Kabine sehr, sehr beliebt ist, weil echt viele was von ihm halten. Ist eigentlich eine ähnliche Konstellation wie damals mit Löw 2006 unter Klinsmann. Aber wenn unser einer sich dann mal auf Recherche begibt und mit ein paar Spielern redet, dann ist da vor allen Dingen ein Name gefallen. Und jetzt, es musst du vielleicht ein bisschen lachen, aber es ist Fakt, Pep Guardiola. Ja,
das habe ich gelesen. Da habe ich deine, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass du plötzlich mit Pep Guardiola ins Rennen gegangen bist.
Ich mir und da hast du gedacht, super, jetzt ist er völlig durchgeknallt.
Super, dass Donnerstag-Podcast ist, da wird es mir erklären. Ja.
Soll ich es dir weiter erklären oder willst du erst
deinen Senf dazugeben? Nee, erklär's mir bitte.
Also es gibt ja eigentlich gar nicht so schrecklich viel zu erklären. Wenn du als Fritz Keller oder Oliver Bierhoff dich mit Manuel Neuer oder Joe Kimmich unterhältst oder mit Ilkay Gündogan oder mit Leroy Sané, das sind jetzt mal einfach vier, die mir spontan eingefallen sind, und fragst so, wer wäre denn der beste Trainer, den wir kriegen könnten? Dann ist die Antwort, glaube ich, viermal Pep Guardiola.
Ja. Vielleicht so. Und vielleicht auch viermal Hansi Flick. Ja.
Glaube ich in dem Fall nicht, aber ja, gut. Ja. Dann nimmst du das Thema vielleicht ernst oder auch nicht. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie Oliver Bierhoff oder Fritz Keller damit umgehen. Aber die Intention von Jogi Löw war ja, mal in die Mannschaft reinzuhören. Und ich glaube, wenn sie das tun und wenn sie das ernst nehmen, dann könnte Pep Guardiola durchaus ein Kandidat sein. Dann habe ich mich natürlich mal ein bisschen damit beschäftigt und geguckt, wie lange hat er eigentlich Vertrag, wie ist die Lage. Der hat ja kürzlich erst bei City verlängert, also bei ihm ist die Lage ähnlich wie bei Flick oder bei Klopp, hat eigentlich noch Vertrag, nur wissen wir ja auch, wie es ist, wo ein Wille ist und so weiter, wo ein Wille wäre, sage ich bewusst, weil wenn er dieses Jahr den Pott mit den großen Ohren holen sollte mit City, dann ist auch Peps Mission bei City erfüllt im Sommer, ne? Also das glaube ich schon, und dass ihn eine Aufgabe wie die des Löw-Nachfolgers, des DFB, reizen könnte bei seiner Vergangenheit in Deutschland, von der er heute noch schwärmt, bei den Spielern, mit denen er da zusammenarbeiten würde, könnte, halte ich das gar nicht für so abwegig. Also wirklich nicht. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, würde ich jetzt keine 100 Euro drauf setzen, dass es so kommt.
Ja.
Aber ich finde die Idee spannend.
Ich nämlich auch nicht.
Ja, sorry.
Ja, Wolf, nein, aber die Idee ist spannend. Ja, die Idee ist spannend. Ja, die Idee ist doch wahr. Ja, ist doch klar. Ist doch klar. Ja. Das ist, ich halte es nur für absolut unrealistisch.
Weil er ein Ausländer ist oder weil Pep es nicht machen würde oder weil er zu teuer wäre?
Es ist ja ein super Trainer und das ist ja ein total normaler Vorgang, insbesondere wenn die Trainersuche noch ein weites Feld ist, ne? Dass du dann sagst, okay, lass es uns mal eingrenzen und jetzt haben wir die Nationalspieler zusammen und wir hören jetzt einfach mal rein, vielleicht haben die eine Idee, auf die wir noch nicht gekommen sind. Da sagen wir, wer wäre denn jetzt einfach mal frei raus? Und dann sagen natürlich viele, boah, Pep Guardiola war natürlich schon so mit das Beste oder von dem habe ich am meisten gelernt. Ich glaube, das wäre ein Tag. Okay, nehmen wir mal mit, okay. Aber lass es uns doch mal realistisch diskutieren. Wie realistisch ist es, dass Pep Guardiola Nationaltrainer wird? Ich glaube nicht, dass sich der DFB für einen nicht-deutschen Trainer entscheidet. Oder für einen ausländischen Trainer entscheidet.
Dann wäre ja schon der Hahn hinter, wenn du das von Anfang an.
Sage ich jetzt einfach mal.
Ja gut, Bierhoff hat ja am Anfang gesagt, es sei sicherlich nicht die, also er hat das nicht ausgeschlossen, er hat gesagt, er ist aber schon der Meinung, dass Deutschland auch von einem Deutschen trainiert werden sollte. So.
Ja, absolut. Ja. Jetzt kann man sagen, haben wir in Deutschland überhaupt so viele gute Trainer? Ich meine, ja. Also ich meine, es gibt genug Trainer. Trotzdem gibt es gute Gründe, sich für Pep Guardiola zu entscheiden oder zumindest mit ihm zu sprechen, genau. Weil er halt im Trainerwesen so ein Stück weit auch Guru ist und State of the Art. Also warum nicht mal anrufen? Ich halte es ferner für unrealistisch, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, weil ich glaube, dass er noch zu sehr, also ich halte es für realistischer, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, als dass er sich für die spanische Nationalmannschaft entscheidet, weil er halt ein sehr überzeugter Katalane ist. Deshalb fällt für mich die spanische Nationalmannschaft raus. Aber ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass der Scheich vielleicht sagt, Mensch, Katar, wie wär, was werden mit Katar, wenn du jetzt hier aufhörst, dann mach doch sowas. Ne?
Zumal er ja auch Botschafter ist.
Da, oh, er ist halt, er ist Botschafter für das Turnier. Also da ist der Weg dann vielleicht ein bisschen kürzer. Und es gibt ganz viele Nationen, die nicht über den Fundus an Top-Trainern verfügen. Was sagst du?
Nee, ich musste gerade zucken, weil du sagst es. Und es gibt ganz viel. Und da hast du eine kurze Pause gemacht. Kohle, habe ich jetzt gedacht.
Nein, es gibt ganz viele Nationen, die einfach nicht über den Fundus an Top-Trainern verfügen, wie es im Moment in Deutschland, finde ich, der Fall ist. Weil wenn du siehst, was sich an Top-Trainern jetzt in der Champions League tummelt, an deutschen Top-Trainern, da muss man sagen, Donnerlittchen, ne?
Ja, vielleicht könnte man mal den nordmazedonischen Trainer fragen.
Auch eine Möglichkeit. Also, die Umlarum, es ist eine schöne Idee. Ich halte es für unrealistisch. So, es ist so in der Kategorie Xabi Alonso zu Borussia Mönchengladbach.
Ja, okay, der hat jetzt mittlerweile verlängert übrigens bei...
Ach komm, bei San Sebastian. Ja, weiß ich. Ach, guck, habe ich. Also, toll.
Das genau, und damit können wir eigentlich auch den Bogen spannen. Die Frage ist, ich würde jetzt mal zwischendurch was einstreuen, weil wir gerade bei PR und Marketingmaßnahmen waren, die uns natürlich absolut fern liegen, ne? Ja. Also wir würden niemals Werbung in eigener Sache machen, außer wir haben 1 Million Hörer, Wolf.
Ja, wir haben 1 Million Hörer. Das sind in Schilling 3,8 Milliarden Schilling. Ja.
Herzlichen Dank wirklich an dieser Stelle an alle, die uns von Eritrea bis Australien eingeschaltet haben.
Ja.
Wir haben 1 Million Hörer geknackt mit der letzten Ausgabe. Und da möchte ich einfach nochmal einen Moment innehalten auch, Wolf. Das Ganze ein bisschen genießen, auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht noch nebenbei mal ein stilles Wasser öffnen.
Ja.
Mercator Medium steht gerade neben mir.
Ich habe nur ein lautes Adelholzner Klassik.
Oh, Adelholzner. Das ist mit dem Eisvogel drauf, ne?
Da ist, ja. Nein, ist da sind die Alpen sind da drauf.
Ach so.
Da ist kein Eisvogel drauf. Da.
Und vielleicht können wir noch mal so ein paar Zahlen einstreuen, weil ich würde gerne mit dir, ich mag das ja, so Ratespielchen, die kommen ja auch bei unseren Hörern immer sehr gut an, ja. Raterunde mit Rolf. Also das Land, wo wir am meisten gehört wurden, ist, glaube ich, das traue ich dir zu,
ja. Dass du es weißt. Das ist wahrscheinlich Vietnam.
Nordmazedonien.
Vietnam, alle gekauft, wir haben die alle gekauft, haben wir die.
Genau. Aber es gibt tatsächlich, wir haben das ja schon mal gemacht, wir haben ja auch schon mal dazu aufgerufen, da haben sich ja auch Hörer gemeldet,
ja.
Aus Ländern, die jetzt wirklich
sehr weit weg waren.
Und es sind noch ein paar dazugekommen. Also ich habe jetzt hier mal geguckt, Angola, Sri Lanka, Kap Verden, Ruanda, Simbabwe, Nepal, das ist schon toll, Barbados.
Barbados, ja, Barbados kenne ich, war ich mal im Urlaub. Also da kann
warst
sein.
Du schon mal?
Ja, da kann sein, ja. Kann sein, dass da, weiß ich nicht, aus alter Verbundenheit.
Dein Barkeeper aus Barbados hat gesagt, Mensch, this was the wolf.
I can hear him. Every week. Very nice.
Ja, also sehr schön, sehr schön. Und was mich wirklich am meisten interessiert hat, und das habe ich mir nochmal kommen lassen, danke an Dennis an dieser Stelle, die Top Ten der Folgen, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen,
ja.
Aber was hast du so vom Gefühl Boah. Her, was waren die besten Folgen?
Ich habe die gar nicht mehr so auf dem Zettel.
Ja, es sind schon viele, ne? Wir haben jetzt 80, glaube ich, ungefähr auf dem Buckel, plus minus, und ich habe gerade mal, also die meistgehörte Folge war am 18. September 2020.
Ja.
Und sie hieß Hoeneß, Alaba und die ultimative Bundesliga-Tabelle. Das war, wo wir getippt haben.
Okay.
Ja, so viel zum Thema Tippen, Wolf.
Okay.
Da wird übrigens auch noch abgerechnet, ne, am Ende der Saison, weil da geht's ja um weitere Wetteinsätze.
Weiß ich gar nicht mehr. Klingelt nichts bei mir im Moment.
Mhm. Das war, wo du Köln, glaube ich, auf 3 gesetzt hast.
Ja, Gott, ja.
Erinnerst du dich jetzt wieder?
Ja, jetzt klingelt's.
Ich übrigens auf 18. Ja. Wollte ich auch nochmal betonen.
Ja.
Wo haben wir denn
Schalke hingesetzt?
Das ist eine gute Frage. Das müssen wir nochmal checken. Ja. Also ich glaube, beide nicht als Absteiger,
aber
beide relativ weit unten. Also ich glaube, ich würde jetzt für mich behaupten 13, 14 so.
Es war, also dafür, dass Länderspielpause war, war es auf Schalke relativ ruhig, ne? Der Knäbel ist jetzt neuer Boss. Ansonsten gehen da die Dinge ihren Gang.
Sonst gehen die Dinge ihren Gang. Also Schalke ist in den Top 10 auch mehrfach vertreten.
Ja.
Und vielleicht noch einmal ganz kurz auf 2 und 3. Wir haben gerade drüber gesprochen, Folge 2 ist mit Pep, Tuchel oder Hansi, wer wird König von Europa?
Ja.
Das war vor der Champions League Endrunde. Mhm. Und 2020 unser XXL Special, wo wir nochmal einen Rückblick gemacht haben am 31. Dezember, die Silvesterausgabe von Klinsi bis Diego, von Yogi bis Groß.
Okay.
Ja, das waren die Top 3 Folgen. Mhm. Mhm. Und Alf, letzte Woche natürlich auch noch sehr gut gelaufen.
Ja, das war sensationell, wirklich. Das ist manchmal nachts, wenn ich hier sitze, einsam, und dann höre ich mir einfach nochmal das Intro an. Ich an meinem Schreibtisch sitze, meine Mädels alle pennen und ich hier Spiele vorbereite, dann höre ich mir das Intro nochmal an und freue mich einfach und sage, dafür hat sich all das gelohnt.
Dafür habe ich, weißt du, andere träumen von der vom Oscar, wir träumen von Alf. Ist ja auch schön.
Absolut, auch Tommy schön. Pieper.
Weltklasse. Du hast gerade gesagt, Spielvorbereitung ist ein gutes Stichwort, Wolf.
Ja.
Wir mussten unseren Podcast ja ein bisschen nach hinten verschieben, da du noch ein wichtiges Telefonat hattest.
Das ist halt ein großes Spiel am Wochenende. Ne? Das ist vielleicht das Größte. Es ist eins.
Der German Classico.
Das ist der neue German Classico. Nee, keine Ahnung. Also es ist ein Spiel, das den Verlauf der Saison sicher maßgeblich beeinflusst. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und ich mach das ja dann sehr, sehr akribisch. Was man traut mir nicht zu, aber das ist ja der Hauptteil meiner Arbeit. Zwischendurch mal mit dir dummes Zeug erzählen und ansonsten bin ich ja ein sehr akribischer Vorbereiter. Da kommen jetzt die ersten Zahlen und die ersten Fakten und ja, rollt alles so rein und es werden so die ersten Trainergespräche geführt und das deshalb mussten wir ein bisschen verschieben, ja.
Jetzt hol du mich doch mal ab, also ich bin ja nur sehr gefangen noch in diesem DFB-Theater, logischerweise. Du bist schon eher im Tunnel Richtung Wochenende.
Tunnel, ich bin eigentlich nie im Tunnel.
Du bist immer im Tunnel.
Nein.
Aus meiner Sicht bist du immer im Tunnel.
Kannst du mich kurz eine Minute, bevor es losgeht, bevor das rote Licht angeht und ich sage Hallo und herzlich willkommen aus der Red Bull Arena in Leipzig, können wir noch lustige Späßchen machen.
Das weiß ich. Aber das hat ja damit zu tun, dass du dich schon 3 Tage vorher in den Tunnel begibst und dementsprechend gut vorbereitet
bist. Ja, genau.
Also jetzt zeig mal, wie gut du vorbereitet bist.
Was willst du wissen?
Alles. Also natürlich in erster Linie, wie ersetzt Bayern Robert Lewandowski? Da siehst du mal, wie gut ich vorbereitet war auf dieses Spiel. Ich habe gestern in unserer Themenkonferenz habe ich gesagt, Lewandowski, was ist denn eigentlich mit dem Zirkzee? Spielt der damit?
Oh Gott.
Und dann sagte mir ein Kollege, der ist in Parma. Und dann habe ich gesagt,
was macht der in Parma schon wieder?
Der spielt da. Wohl nur noch als Joker. Ja. Und da war ich gesagt, da müssen wir eine Geschichte machen. Jetzt mal ganz im Ernst. Der war doch letztes Mal, als Lewandowski ausfiel, war Zirkzee derjenige, der ihn ersetzt hat. Mhm. So.
Ja, und jetzt gibt es mehrere Spielarten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit des 1:1-Ersatzes. Choupo-Moting, der genau für solche Aufgaben geholt wurde. Es gibt die Möglichkeit mit Gnabry vorne drin, um Choupo dann draußen zu lassen. Das würde dann aber nach sich ziehen, dass du wahrscheinlich Coman, Sané von Beginn an stellen müsstest, könntest also dann über Außen maximal noch Musiala nachlegen. Müller, glaube ich, spielt sicher. Der hat sich jetzt 14 Tage erholt. Auch Müller ganz vorne wäre eine Option mit dann vielleicht Musiala dahinter. Also es gibt so ein paar Spielarten.
Was würdest du tippen?
Ich würde tippen Gnabry im Zentrum.
Mhm. Auch wenn er es jetzt gestern nicht so hervorragend gemacht hat bei der Nationalmannschaft, ja?
Ja, würde ich sagen. Also das ist für mich die Variante, die auf der Hand liegt. Es wird viel spannender, wird's, was hinten passiert, weil Boateng nicht dabei, Davis nicht dabei. Also da bin ich sehr gespannt auf die Innenverteidigung, was Hansi Flick da dann macht. Süle, Alaba, wahrscheinlich Hernandez links. So, das sind so die kleinen Unwägbarkeiten.
Was glaubst du jetzt, wie sehr hat der Ausfall von Lewandowski Auswirkungen auf dieses Spiel am Samstag? Also auch für die Gegenseite natürlich.
Nicht unerheblichen. Also es kommt natürlich den Bayern zugute, dass sie ohne Lewandowski noch schwieriger auszurechnen sind. Dafür fehlt natürlich ein Weltfußballer vorne im Sturmzentrum. Also nicht einer, sondern der sogar. Ja. Das glaube ich, wird man im Bayern-Spiel schon anmerken, weil sie müssen halt auf Lewandowski verzichten.
Nur ganz kurz, weil...
Also es fehlt halt ein glasklarer Zielspieler.
Mhm. Ich muss nur einmal einen kurzen Seitenschwenk machen, ja. Wolf, weil mir gerade so eine schöne Anekdote eingefallen ist.
Ja.
Aus der Werbepause im Doppelpass. Da saß Christoph Daum war da neben mir als ehemaliger rumänischer Nationaltrainer. Da ging es dann auch um Lewandowski.
Ja.
Und da sagte er, die haben in irgendeiner Quali gegen Polen gespielt. Und das war, glaube ich, sein erstes oder zweites Spiel für Rumänien. Und hat dann gesagt, so, ich mach's mal ganz oldschool und stell zwei Verteidiger gegen Lewandowski. Mhm. Und so wie früher in der B-Jugend, ne? Also wenn der pinkeln geht, gehst du mit. Ja. Und so, wenn der am ersten vorbei ist, dann haut der zweite ihm um. So ungefähr war der taktische Plan. Zeitsprung. Lewandowski macht an diesem Abend 5 Tore. Okay, das nur am Rande.
Ja, also du hast halt Lewandowski schon in den letzten Wochen auch angemerkt, dass die 40 von Gerd Müller halt zieht. Brutal. Mm. Und das macht ihn noch, das holt noch mal 1-2% mehr aus ihm raus. Und das ist etwas, was fehlt. Das wird dem Bayern-Spiel fehlen und das wird man dem Bayern-Spiel auch anmerken. Jetzt wäre es auch ungewöhnlich, wenn man nicht merken würde, dass ein Spieler wie Lewandowski fehlt. Und trotzdem ist es so, dass das ja ein Top-Ensemble ist, was da aufläuft. Und dass alle drei oder vier, die sich da vorne tummeln, alle den Ehrgeiz haben, in der Saison zweistellig zu treffen. Also im Normalen, es gibt Clubs, da ist man Torjäger, wenn man 10 oder 11 Mal getroffen
ja,
hat.
Ja, nicht wenige ja. Clubs. Ja.
Also so. Das wird echt eine Herausforderung, auch für RB. Die Bayern ohne Lewandowski. Es ist anders, aber es ist auch extrem schwierig.
Also du sagst nicht unbedingt, dass es leichter wird für RB.
Nicht zwingend. Also wenn man dem Bayern-Spiel anmerkt, dass Lewandowski, wenn man dem Bayern-Spiel brutal anmerkt, dass Lewandowski fehlt, dann hat RB das Ziel erreicht.
Mhm. Würdest du denn die Aussage von Hoeneß unterschreiben? Den müssen wir gleich auch noch mal kurz in die Mangel nehmen. Der hatte ja sein Debüt als TV-Experte bei den Kollegen von RTL. Und er hat gestern gesagt, es war für Bayern ehrlicherweise eine recht bescheidene Länderspielpause. Ja. Lewandowski, der beste Torjäger, hat sich verletzt. Die Jungs, die Bayern-Spieler waren bis auf Neuer alle rund um die Uhr im Einsatz.
Ja.
Ne? Gnabry, Sané, 3 Spiele gemacht, Kimmich und RB ist da deutlich unbeschadeter durch diese Länderspielpause gekommen. Also das sind ja erstmal die Fakten. Ne?
Ja, wobei die ja natürlich auch alle ausgeflogen waren. Also da ist die Truppe ja auch erst morgen wieder zusammen. Und dann musst du ja auch sehen, gibt es da eine Trainingsblessur, gibt es da irgendein medizinisches Bouilletin.
Aber die kommen ja noch on top, ne?
Was,
die kommen
was
bei Bayern ja noch on top.
Genau, was sie mitbringen. Das sind einfach, das sind so Spiele, gerade in der Bundesliga, gerade in dieser Phase der Saison, die den Bayern voll reinlaufen. Ich glaube, es wäre schwerer für Bayern, wenn sie jetzt bei allem Respekt Mainz spielen würden oder Bielefeld oder so. Weil es ist klar, gegen Leipzig müssen alle Gewerke, ob mit oder ohne Lewandowski, es müssen alle am Rand abliefern. Das ist die maximale Herausforderung in der Fußball-Bundesliga. Und sie haben ja ehrlicherweise in den letzten Jahren bewiesen, dass sie gerade in solchen Spielen eben eine besondere Schärfe haben. Und du darfst nicht vergessen, die Bayern kommen dahin für einen Punkt. Erstmal. Also sie spielen nicht auf Unentschieden, das will ich damit nicht sagen. Aber ein Punkt ist völlig okay. Wenn es dann 1-1 ausgeht, ist alles in Ordnung. Da sagt Leipzig auch, 1-1 gegen die Bayern ist ein gutes Ergebnis.
Ja, ja, definitiv.
Und wenn wir uns ans Aufeinandertreffen der Hinrunde erinnern, das ist ja beim 3-3, das ist ja schön eskaliert, das hat ja Spaß gemacht, das war ja höchster Unterhaltungswert.
Spektakel.
Ja, absolut, ja. Absolut. Sowas am Samstag unterschreibe ich.
Der, was ich so ein bisschen tragisch finde, und das zeigt ja auch wieder, was der Fußball immer wieder für bekloppte Geschichten schreibt, ne? Wenn du dir überlegst, dass möglicherweise der Rekord von Robert Lewandowski an einem Verteidiger aus Andorra scheitert oder kaputt geht, kannst du dir auch nicht ausdenken.
Nee, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber das gehört halt mit dazu. Also das ist Profifußball, das ist Profisport. Er hat jetzt gut vorgearbeitet und mal gucken, wie viele Spiele dann noch bleiben. Und ich bin mir sicher, dass die Bayern alles dafür tun, weil sie in den letzten Wochen schon alles dafür getan haben, um ihn immer wieder in Position zu bringen. Mhm. Hat gegen Stuttgart hat er dreimal getroffen, glaube ja. Also ihn immer wieder in Position bringen und er ja noch mal eine extra Motivation mitgebracht hat. Und wenn dann am Ende noch 3 oder 4 Spiele bleiben, ist es ihm durchaus zuzutrauen. Er muss 5 muss er noch machen, um die 40 zu knacken. 6 für einen alleinigen Rekord. Also.
Die kann er auch mal in einem
anderen
Also von daher, ich glaube auch, dass es noch nicht durch ist. Zumal ich auch nicht an diese Ausfallzeit glaube. Es ist ja auch oft.
Länger oder kürzer? Also die einen sagen 6 Wochen, andere sagen 4 Wochen.
Ich sag 2 Wochen.
2 Wochen. Ja,
ich bin ein alter Mediziner natürlich auch.
Ja, natürlich. Kandidatus Medicus. Du hast es dann irgendwann hast du schleifen lassen. Das wissen die wenigsten.
das wissen wirklich die wenigsten. Aber es war natürlich auch da der Klassiker. Auch da war ich komplett bei Uli Hoeneß, der gesagt hat, ja, ist immer so, wenn die Ärzte der Nationalmannschaft den Spieler dann wegschicken, dann sagen sie, ja, alles halb so wild, ne?
Ja.
Fünf Tage haben sie, glaube ich, gesagt. Dann kommt der an derselben da an und geht zum Mull rein und dann sagt er, 4 Wochen.
Ja.
So, ne? Und dann sagen die Polen sagen dann, aber muss auch im Flug passiert sein.
Das ganz anders gesehen.
Hier war das alles auch sehr, sehr gut. So, und dann ist es ja so, dann sagt Mull 4 Wochen und dann kennst du den Körper von Lewandowski und dann weißt du, wie die medizinische Abteilung dann am Ende auch sich freut, wenn er dann nach 2 Wochen wieder auf dem Platz steht, weil dann gerne von einer sogenannten Wunderheilung geschrieben wird.
Ja, also lieber spannst es ein bisschen weiter. Um dann zu sagen, toll, also toller Mann, toller Sportler, toller Körper.
Und tolle Mediziner.
Mediziner. Wir haben wirklich, wir haben wirklich riesig gut gearbeitet. Ja.
Ja, die Besten. Also von daher, ich sag 2, maximal 3 Wochen, dann hätte er noch, korrigier mich, 5 Spiele wahrscheinlich so in der Kante, ne? 5 Bundesligaspiele.
Ja, so richtig ist die Blessur ja nicht benannt, ne? Es geht um eine Zerrung im Knie. Ich bin zu wenig Mediziner, um das beurteilen zu können.
Frag mich.
Ja, sag mal.
Anatomie studiert, also nicht hauptberuflich, hätte ich mal gesagt. War ein Fach an der Deutschen Sporthochschule von und zu Köln. Ja. Aber ich kann es nicht beurteilen.
Ja, ich weiß, also wenn du jetzt auf Leipzig gehst, Angelinho nicht dabei, das ist seit Wochen ein massiver Ausfall. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo er erstmals nicht dabei war, wo er während des Spiels noch getwittert hat, ich habe gar nichts, ich bin total
richtig.
Ja, fehlt jetzt seit 4 Wochen. Das ist einer, der wirklich der Leipzig fehlt. Also die Ergebnisse merken nicht so häufig was davon, aber du merkst über die Seite fehlt Dampf. Dafür war Angelinho sehr außergewöhnlich und er hätte gegen Bayern ganz sicher geholfen.
Ja, also alleine durch seine Torgefahr, ne, finde ich, und seine Offensivstärke.
Ja, absolut. Absolut. Also, weil du dann, glaube ich, auch das Sturmzentrum ein bisschen anders besetzen kannst. Also dann kannst du ja wirklich sagen, Paulsen oder Sørloth, so versuchen sie es so gemeinschaftlich zu kompensieren. Da geht der mal über die Seite, aber dann gibt es halt, dadurch gibt es dann halt keinen klaren Zentrumstürmer. Das ist schon spannend. Es wird ein super Spiel. Also ich freue mich total. Es wird ein Meilenstein.
Traust du dich wieder mit dem Zug zu fahren?
Ich fahre Zug, ja. Ich fahr
Deine letzte Reise nach Leipzig war doch eher beschwerlich.
Zugreisen, wir gewöhnen uns mittlerweile aneinander. Und ich war in den letzten Wochen ja häufig in Leipzig und bin deshalb viel Zug, immer mit dem Zug hin und dann mit dem Auto zurück, weil übernachten macht ja keinen Sinn dieser Tage, weil es hat nichts auf.
Oh. Aber mit dem Zug ist ja eigentlich eine super Strecke. Also schneller schaffst du es ja.
Absolut, absolut. Ne? Ich nehme dann immer eine Verbindung, wo ich nicht umsteigen muss. Dann hast du eigentlich so mit die besten Karten. Aber auch das hatte ich schon erlebt, dass dann halt einfach auf freier Strecke irgendwo zwischen Nürnberg und Bamberg Signalstörung und dann, ja. Deine Mutter Signalstörung, ja.
Deine Mutter Signalstörung. Hast du, wie fandst du Uli Hoeneß, Wolf?
Ach gut, ich hab ihn zweimal gesehen. Ich fand, als sie ihn in Richtung DFB gepiekst haben, oder als Flo König ihn in Richtung DFB gepiekst hat, da ist so der alte Uli, der Vulkan vom Tegernsee nochmal zum Vorschein gekommen. Am Anfang hatte ich den Eindruck, der war ein bisschen, er hatte schon Respekt vor der Aufgabe.
Mhm.
Also er hat es für sich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt und ist es dann bewusst etwas niedriger angeflogen. Ein im Fernsehen nicht untypisches Phänomen.
Stimmt.
Dass du mit Leuten sprichst, die also große Schmunzettenerzähler und dann geht die Kamera an und dann, hallo, wo ist er denn? So, also das hat man so.
Das ist auch für ihn neu, ne? Ja, also die Rolle, das
genau,
kannte er auch noch nicht.
Genau, ja. Und dann hast du aber gemerkt, dass er zunehmend in diese Rolle reingewachsen ist und also das...
Hinten raus hat er dann einmal den kompletten DFB zerlegt.
Der Rundumschlag gegen den DFB, das war Uli Hoeneß, wie er lebt und lebt.
Da gehen die Steuerfahnder aus wie der Ein- und aus wie der Briefträger.
Ja, genau.
Gestern hat er von Nordwestmazedonien gesprochen,
ja.
fand ich auch sehr gut.
Ich gelesen, ja.
Aber ansonsten recht handzahm, ne? Also bis jetzt rund um die Spiele.
Ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, und das ist ja was wir immer diskutieren, das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also du darfst diese Spiele auch nicht höher hängen als unbedingt notwendig, weil es einfach der Zeit geschuldet ist, in der wir uns im Moment bewegen. Und die Belastung für die Spieler ist immens. Also für die Spieler jetzt Partei zu ergreifen, das mag für den einen oder anderen keinen Sinn machen, aber man muss es zumindest mal mit hinzuziehen. Sie leben in besonderen Umständen, unter besonderen Bedingungen und werden aber sportlich abgerechnet, als sei alles ganz normal. Und das ist es nicht. Sie müssen sich gegen Nordmazedonien zu verlieren. Du hast auch in der kompletten Quali gesehen, fand ich. Da gab es komische Ergebnisse. Da gab es einfach komische Ergebnisse. Und ich glaube auch, und das kann vielleicht sogar eine Chance sein für uns, dass wir das während der Europameisterschaft erleben werden. Dass du hast da Spieler, die seit 9 Monaten im Grunde durchspielen. Und dass es da immer mal wieder Phasen gibt, wo einfach so eine Restkonzentration fehlt. Und jetzt gerade gegen Nordmazedonien, das ist dann auch das Spiel des Jahres. Das soll nichts beschönigen. Ja, also ich finde,
Und es waren
ich finde, die deutsche Nationalmannschaft es gibt keinen Grund für eine deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien bei allem Respekt zu verlieren.
Nee, auch egal in welcher Aufstellung übrigens.
Ja. Aber man muss es dann, wir sind schon sehr kritisch. Wir sind schon mega kritisch. Die Fußballöffentlichkeit ist mega kritisch im Umgang mit Leistungen im Moment. Und es hilft ab und zu mal daran zu denken oder auch zu hinterfragen, was die da jetzt gerade für einen Schlauch durchziehen. Wirklich, sie sind privilegiert und es ist alles richtig und es ist alles wahr, aber es sind auch für die einfach besondere Umstände.
Es ist auch der Schlauch.
Es ist auch der Schlauch, bleibt der Schlauch.
Der Schlauch bleibt der Schlauch.
Wolf, der letzte Schlauch, wir sind schon wieder dicke in der Nachspielzeit.
Ja.
Wir müssen aber natürlich nochmal einmal darauf hinweisen, dass wir zur Auswahl stehen für den Podcastpreis.
Ja, ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Das Deutscher Podcastpreis.
Da stehen wir gut, was ich höre.
Das stehen wir.
Also wir haben Eisvogelniveau.
Damit möchte ich mich jetzt nicht vergleichen, damit will ich nichts zu tun haben.
Ja.
Aber liebe, wie sagst du mal schön, liebe Zielgruppe, liebe Fangemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, deutscher-podcastpreis.de, wir sind nominiert, Wolf Fuß und meine Wenigkeit mit einer Halbzeit mit für den Publikumspreis. Stimmt für uns ab, eine Stimme hat jeder. Das müssten dann ja ungefähr 1 Million Stimmen sein, die uns schon mal sicher sind.
Ja.
Also von daher, wirklich toi toi toi, drückt für uns und schaltet am Montag ein, vielleicht das noch zum Abschluss.
Drückt für uns und uns die Daumen.
drückt für uns die Daumen und schaltet am Montag ein, wenn Heiko Ostendorp seine Wettschulden einlöst.
Der Soloritt.
Der Soloritt. Eine Halbzeit ohne heißt das Ganze. Es findet überraschenderweise ohne Wolf Fuß statt. Am Ostermontag um 12 Uhr bei Instagram auf unserem Kanal eine Halbzeit mit machen wir ein Insta-Live mit, ich will nicht zu viel verraten, es soll ja auch für Wolf eine Überraschung sein, aber eins möchte ich vorweg schicken, es gibt Neuigkeiten auch über Wolf Fuß und von daher würde ich sagen, einschalten lohnt sich sowieso. Vielleicht war es auch, werden wir uns danach nie wieder hören.
Ja, das würde ich auch nicht komplett ausstellen. Ich sag mal unter Vorbehalt, bis nächste Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Ich mach den Osterhasen. Bis dann. Schöne Ostern.
Schöne Ostern. Ciao.